Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Also wurde ein R hinten dran gehangen. Und irgendwann war einer so schlau und dachte sich, naja, da könnten wir noch einen Parameter ändern. Da hängen wir noch eine 2 dran. Und das Ganze gibt es auch noch mit Unterstrich A. Und wenn man so mehrere Dutzend Syscalls hat und jeden in verschiedenen Varianten und mit verschiedenen Fehlercodes, die je nach Betriebssystem unterschiedlich ausgeprägt sind, das heißt die Semantik der Systemcodes verändert sich je nach System, dann wird es nicht mehr so einfach, portable Programme zu schreiben. Man sagt zwar Unix, macht es sehr einfach, portable zu schreiben, aber das ist dann auch nur die eine Seite der Medaille. Ja, hierzu muss ich nichts weiter sagen. Wer schon mal mit derartigen Dingen programmiert hat, der wird, denke ich, wissen, auf was er sich da eingelassen hat. Also ich habe einmal mit POSIX Regular Expressions versucht, was zu machen. Da hatte ich dann so eine Seite Quelltext. Das Ganze dann mit Perl-kompatiblen Regular Expressions waren, glaube ich, 3 Zeilen. Und man hat noch den großen Teil der Altlasten. Das sind also Firmen, die alte Unix-Projekte aufgrund der ganzen Open-Source-Erfolgswelle mittlerweile sozusagen nicht mehr weiterentwickeln können, weil es kein Geld mehr einbringt, und dann Projekte gründen, die mehr oder weniger Erfolg haben. OpenMotive, ich fange mal ganz unten an. Also wer LessTip kennt, heutzutage wird es zwar kaum noch eingesetzt, aber wenn eine Distribution so ein Toolkit einsetzt, dann setzen die fast immer LessTip ein und nicht das später erst veröffentlichte OpenMotive. Das heißt, die Open Group war da ein bisschen zu spät. OpenDCE wurde vor kurzem veröffentlicht, vor, ich glaube, 2 Monaten. Und OpenSolaris ist ja ganz aktuell. Da kann man noch nichts zu sagen, aber es ist immer die Frage, wie viel von den Millionen von Codezeilen, die da drin stecken, kann man überhaupt noch verwerten, oder sind das alles Altlasten? Ja, die Sicherheitsprobleme kommen da hinzu. Also es gibt sehr viele Implementierungen, die als deprecated gekennzeichnet sind, zum Beispiel mktemp in der GNU-C-Library soll man nicht verwenden. Stattdessen steht da, verwendet bitte mksTemp. Aber selbst die GNU Compiler Collection, GCC, verwendet bis heute keinen mksTemp. Es kommt da also zu gewissen Inkonsistenzen. Und einige Funktionen, zum Beispiel das Aufsplitten von Strings, da gibt es 2 Funktionen, strtoc und strslep, die klingen beide nicht besonders und die sind auch nicht besonders. In ihren Manpages verweisen sie darauf, dass sie buggy sind und man soll doch bitte die jeweils andere verwenden. Und als Anwender steht man dann vor dem Problem, naja, welche Funktion nutze ich eigentlich? Ja, und der untere Punkt ist, denke ich, ganz aussagekräftig. Also ich verwende ja KDE, und wer einmal einen KDE-Base, also die KDE-Anwendungsprogramme des Desktops, kompiliert hat, der hat da so ein Configure-Skript vor sich, was auf alle diese Details abprüft. Jeder kleine Unterschied, jeder Header, der irgendwo unter einer bestimmten Abart eines bestimmten Unix mal anders geschrieben wurde, muss da abgeprüft werden, und da kommt man dann eben auf so eine gigantischen Größen. Da sagt man dann immer, ja, die GNU Auto Tools sind bloated, aber wenn man portable Software schreiben will, sind das eben nicht die Auto Tools selbst, sondern das sind die ganzen Prüfverfahren, die man da einbauen muss, womit man auf die Besonderheiten der Betriebssysteme achten muss. Sonst hagelt es Bugreports. Fangen wir also an mit der L4-Entwicklung. Gehen noch einen ganz kleinen Schritt zurück. Es fing an mit L3. Das war ein glitzerkleiner Mikrokern, der lief, glaube ich, von Diskette auf irgendeinem alten System. Und es war noch kein großartiges Betriebssystem. Man hatte da so ein paar kleinere Hilfsprogramme um einen Kernel herumgeschrieben. Das Ganze nannte sich L3DOS und es ist auch schon über 10 Jahre alt. Wurde, glaube ich, in Karlsruhe entwickelt. Hatte diverse Vorteile gegenüber heutigen Betriebssystemen bereits, also Hibernating-Modus. Ich habe sehr viele Leute unten kämpfen sehen, dass die ihre Notebooks nicht so wirklich in den Sleep-Modus versetzen können und dann wieder aufwachen können. Das Betriebssystem hatte bereits implementiert, dass man zu einem beliebigen Zeitpunkt zurückspringen konnte und dort weiter arbeiten konnte. Wenn zum Beispiel eine Anwendung gecrashed ist, könnte man sagen, ich hätte gern den Stand von 12.44 meines gesamten Betriebssystems zurück und konnte dann weiterarbeiten. Der Nachfolger wurde L4 genannt, das ist sehr innovativ, einfach die Zahl um 1 erhöht. Es gab also vermutlich intern auch mal ein L1, L2. L5 gibt es noch nicht. Es gibt aber verschiedene Stränge in der L4-Entwicklung. die verfolgt wurden. Es fing also an mit einer niedrigen ABI-Nummer und momentan ist V2 die aktuelle und es wird aber auf V4 hingearbeitet. Das sind sozusagen die Betriebssystemversionen und mit aktuell meine ich jetzt entweder die V2 oder die Testversion für die V4, die wird X2 genannt. Und das ist einerseits in der Universität Karlsruhe implementiert worden als Pistazie bzw. Haselnuss. Und der entsprechende Kernel in der TU Dresden heißt Fiasco. Er läuft aber, es ist nicht das totale Fiasco. Ja, die Eigenschaften eines Mikrokerns. Es sind hauptsächlich drei Dinge zu beachten, die ein Mikrokernentwickler einbauen muss. Und das war es dann aber auch schon. Also wenn er die drei Dinge eingebaut hat, dann hat er sein Mikrokern fertig. Nämlich, man muss Programme verwalten, die als Tasks irgendwie abgebildet werden. Das heißt, jeder Prozess hat eine Task-ID. Es muss eine Speicherverwaltung geschrieben werden, aber nicht unbedingt der Pager. Das heißt, es muss nur darauf geachtet werden, dass gewisse Speicherregionen den Programmen zur Verfügung gestellt werden. Und die Programme können dann eigenständig, jedes Programm für sich, eine Art kleine Speicherverwaltung implementieren und können die dann an ihre Kindprogramme weitergeben. Also wenn man jetzt einen speziellen Scheduler für gewisse Arten von Programmen haben möchte, dann gibt man denen eben einen eigenen Scheduler mit. Während im Linux-Kernel, wie man auf der Diskussionsliste immer lesen kann, wird alle drei meiner Versionen da der Scheduler ausgetauscht und so richtig ideal läuft immer noch nicht. Weil ein Server hat nun mal andere Anforderungen an Scheduling wie ein Desktop. Und der dritte Punkt, die Programme müssen dann auch irgendwie kommunizieren können. Unter Unix ist das sehr üblich, dafür Pipes oder Sockets zu verwenden. In der Mikrokernwelt nimmt man Interprozesskommunikation, kurz IPC. Und das heißt, jedes Programm kann jedes andere Programm anschreiben mit einer kleinen Nachricht. Hallo du, ich habe da mal ein Wort für dich oder einen Satz oder auch eine Speicherseite oder 2 Megabyte. Und es ist vor, einem Jahr, anderthalb Jahren, eine Seite ins Leben gerufen worden, l4hq.org. Da hat man die ganze Entwicklung der Mikrokerne mal versammelt. Denn es war bisher so, jede Uni hat also ihr eigenes Research-Projekt gemacht und so richtig wusste man nicht, welche Implementierung passt jetzt zu welcher und auf welchen Hardware-Plattformen läuft das. Das heißt, dort hat man eine Übersicht über alle Kernel, die es gibt, über alle darauf aufbauenden Betriebssysteme, über alle Hilfsprogramme, die man für die Entwicklung oder Erstellung von Programmen benötigt. Und ja, ein paar lustige Links sind auch noch dabei. Jetzt kommen wir mal zu der spezifischen Implementierung der TU Dresden. Was gibt es dort so für Tasks? Also ein Kernel allein macht ja noch kein Betriebssystem. Das fängt also an mit einer Speicherverwaltung, mit der allerersten Speicherverwaltung, die heißt Sigma 0, also eigentlich griechisch Sigma geschrieben. Es kann zwar jedes Programm seine eigene Speicherverwaltung mitbringen, aber die muss natürlich erstmal in Speicher geladen werden. Deswegen gibt es so eine Art magische Speicherverwaltung, die Sigma 0, der immer gleich am Anfang mitgeladen wird. Und der Resource Manager, beziehungsweise in neueren Versionen auch Loader, der ist dafür da, Programme nachzuladen. Also Resource Manager kann es nur am Anfang und der Loader kann es auch während des Betriebs, da kann man dann sagen, lad noch dieses und jenes Programm hinterher, also so spezielle Server, die man dann noch braucht, kann man da einfach mit einbinden. Ein Nebenserver ist dabei, also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie Bind oder was es da so gibt. Das ist einfach eine flache Abbildung von Namen auf Task-IDs. Also da weiß ich dann, ich möchte später mal einen Server für dies und das und jenes ansprechen. Da schreibe ich den Nameserver an. Wie heißt denn das ein ID? Dann bekomme ich die ID 14 zurück. Und dann kann ich mit dem Task Nummer 14 kommunizieren und weiß, welches Protokoll ich dafür verwenden muss. Ein Zeitserver ist dabei. Wer jetzt also Echtzeit-Uhren benötigt, der muss da nicht irgendwelche speziellen Get Time of Day und so weiter Systemaufrufe aufrufen und sich dann extern um die Uhr kümmern, dass die ordentlich gestellt wird, sondern es gibt einen Zeitserver, der stellt die Zeit direkt zur Verfügung. Dann kann man mit einem Interprozess-Call kann man dort die aktuelle Zeit abfragen oder auch setzen, wenn man die Berechtigung hat. Es gibt einen Log-Server, das ist so ein bisschen ähnlich wie Syslog. Also statt dass die Programme auf irgendeine Konsole schreiben, schreiben sie nur an den Log-Server. Und der Log-Server, der kann dann entscheiden, ja, ich schreibe die Meldungen, die an mich gekommen sind, jetzt auf die Konsole oder ich schreibe sie in der Datei oder ich leite sie übers Netzwerk weiter an einen anderen Rechner, wo sie zentral gesammelt und ausgewertet werden. Das ist momentan größtenteils so die Bug-Ausgaben, das heißt, das macht noch nicht so viel Sinn, aber im Produktivbetrieb kann man dann eben produktiv die ganzen Logs zusammenfassen und kann man dann eine Serverfarm damit managen. Speicherverwaltung, da gibt es verschiedene Grundtypen von Speicherverwaltung, aber wie gesagt, da kann man sich auch seine eigene schreiben, da muss man nicht die verwenden, die mitgeliefert werden. Ist aber für den Anfang zu empfehlen, die sind nicht schlecht, sind erprobt. Ja, dann gibt es was unter Unix bis heute nicht so wirklich in voller Qualität existiert, ein virtuelles Dateisystem, L4VFS. Unter Unix hat man die sogenannte POSIX-Semantik, das heißt, ich kann Dateien öffnen, ich kann sie schließen, ich kann daraus lesen, ich kann da rein schreiben, ich kann sie wieder löschen. Aber das Ganze wirkt nur für lokale Dateien. Oder vielleicht noch über NFS kann ich auf einem entfernten Rechner noch was lesen. Aber beim Schreiben wird es schon wieder schwierig, weil dann treten Race-Conditions auf. Und wenn ich jetzt, sagen wir, ich möchte eine FTP-Datei irgendwo von einem Server holen und ich möchte sie über ein anderes Protokoll wieder nach draußen schreiben, dann ist das unter Unix eine Sache, die musste man von Hand implementieren. Und da haben sich die Desktop-Environments, KDE und GNOME, die sind da sozusagen in der Entwicklung ein bisschen voraus, die haben also ein virtuelles Dateisystem-Schicht entwickelt. Damit kann man selbst SMTP sprechen. Oder man kann von der Kamera die Bilder sich anzeigen lassen, ohne dass man da spezielle USB-Kamera-Protokolle sprechen muss. Das ist einfach alles eine Art und Weise, wie man auf Dateien zugreift, egal ob sie im Netz liegen oder lokal. Und L4VFS implementiert das Ganze für den Mikrokern. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Hirt gebootet hat. 2, 3, 4, 5. Okay, da gibt es ja was Ähnliches. Also es ist halt bei moderneren Betriebssystemen allgemein so, dass man jetzt hingeht zu solchen virtuellen Dateisystemtreibern, die etwas mehr bieten als die POSIX-Semantik. Ja, und für diejenigen unter uns, die nicht nur die Kommandozeile mögen, es gibt auch ein Fenstersystem mittlerweile. Es gibt 3 verschiedene grafische Ausgabemöglichkeiten, das werde ich dann noch erläutern. Und DOP ist ein echtzeitfähiges Fenstersystem. Dazu muss ich noch sagen, der ganze Kern ist echtzeitfähig. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Industriesteuerungsanlage habe und ich möchte da eine Anwendung laufen lassen, die alle so und so viele Mikrosekunden garantierte Prozesse arbeiten muss, dann kann ich das tun und ich kann aber gleichzeitig auch Prozesse, die nicht Echtzeit gebunden sind, nebenher laufen lassen. Die laufen natürlich mit geringerer Priorität dann. Das können wir uns dann aber auch noch am Beispiel ansehen. Ja, das habe ich gerade erwähnt. L4Linux bzw. Wombat. Man kann Linux als einen Prozess auf L4 laufen lassen. Das heißt, man startet einen L4-Kern. Und das Linux ist dann nichts weiter als ein normaler Prozess, der genauso wie der Nebenserver oder der Log-Server daneben herläuft und man kann ihn killen, man kann ihn wieder neu starten. Es läuft relativ performant, also die Geschwindigkeitseinbußen gegen einen nativen Linux liegen bei maximal 5% im Normalbetrieb. Und es gibt die Linux-Version 2.2, 2.4 und 2.6, die jetzt portiert worden sind. Und es gibt noch ein neueres Projekt, das nennt sich Wombat. Die versuchen noch was Ähnliches zu machen, aber wer jetzt sowas mal testen will, dem ist geraten, L4Linux mal auszuprobieren. Das ist ziemlich ausgereift. Da kann man also dann in einem Fenster seinen kompletten Linux-Desktop auf L4 laufen lassen. Und auch wenn das Linux mal abstürzt, verliert man nicht seine Uptime. Ja, und auch Hirt wurde portiert oder ist gerade dabei, portiert zu werden. Also die Hirt-Entwickler haben sich jetzt nach ziemlich vielen Jahren entschieden, naja, wir nehmen doch keinen Mach-Mikrokern, weil Hirt kommt sowieso erst nächstes Jahr raus und dann schreibt man das ganze Ding nochmal neu und nutzen jetzt L4 als zugrunde liegenden Kern. Und es gibt schon auf Knuffix.org eine Live-CD, die ist, glaube ich, 2 Megabyte groß und wenn man das bootet, steht dann da Hello World. Das ist dann so, ja, die Entwicklung von Hirt die letzten Jahre zusammengefasst. Okay, jetzt drehen wir das Ganze um. Jetzt lassen wir nicht Linux auf L4 laufen, sondern wir lassen L4 auf Linux laufen. Und das ist Eine Sache, die gab es, wo ich angefangen habe mit L4-Entwicklung, noch nicht. Das ist eine der besten Erfindungen überhaupt, denn wenn man jetzt ein Betriebssystem entwickelt, man hat jetzt nicht notwendigerweise einen Emulator oder sowas installiert, dann musste man immer das Betriebssystem installieren, einen entsprechenden Bootloader installieren, dann den Rechner neu starten, schauen, läuft es denn? Irgendwo war ein klitzekleiner Bug, okay, wieder neu starten ins Linux, eine Zeile umprogrammieren, Make eingeben, nochmal neu starten. Und das war doch sehr zeitaufwendig. Und irgendwann wurde dann entschieden, ja, wir lassen das L4 einfach im Nutzermodus auf Linux laufen, das heißt, die L4-System-Cores werden einfach auf Linux-System-Cores umgemappt. Das Ganze nennt sich Fiasco X und ist, wie wir dann sehen werden, in der Konfiguration des Kernels einfach nur ein kleines Fleck, was gesetzt wird. Und schwupp, habe ich einen Mikrokern, der auf Linux läuft. Ja, das sind die Make-Tools, die man dafür braucht. Die kommen einem, denke ich, ziemlich bekannt vor. Das sind nämlich so fast dieselben, die man auch für Linux braucht. Das heißt, nach Standardentwicklungsumgebung auf Linux kann man dann gleich loslegen und L4 entwickeln. Die Sprachen. Es gibt C und C++ zur Auswahl. Das ist natürlich keine allzu große Auswahl. Unter Linux gibt es Dutzende von Programmiersprachen. Aber ich habe mir sagen lassen, es wird demnächst eine höhere Programmiersprache, eine Skriptsprache portiert werden auf L4, sodass man da nicht mehr mit Bits und Bytes hantieren muss, sondern sein Programm eben, ähnlich wäre es vielleicht von Python oder Ruby oder ähnlichen Skriptsprachen erkennt, entwickeln kann. Dylan. Ich denke, es wird auf Python portiert werden, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ich hoffe es. Ja, Bibliotheken. Die Doblib, also wer vorhin gut aufgepasst hat, das echtzeitfähige grafische Ausgabesystem, das hat eine Bibliothek. Damit kann man so Sachen machen wie, ich erzeuge ein Fenster, ich lege den Hintergrund fest, ich lege die Höhe und Breite fest und ich bekomme Callbacks. Das heißt, wenn ein Nutzer einen Mausklick oder eine Tastatureingabe auf dem Fenster macht, dann wäre ich darüber benachrichtigt. Und das ist alles, was die Doblib bietet. Das alles andere ist dann Sache des Programmierers, ob er dann so eine Bibliothek wie beispielsweise SDL verwendet, womit er dann in die Fenster reinmalt. Dave 70, Fefe ist gar nicht hier, er würde sich wahrscheinlich freuen. Also wenn wir am Ende der Zeile sehen, OSKit, das ist so eine kleine C-Bibliothek, die verwendet wurde, um eine libc, Mini-libc darzustellen, die ist aber seit Jahren und wahrscheinlich noch länger nicht mehr gemaintained, kommt von der Universität irgendwo in Utah. Und da wurde dann irgendwann entschieden, wir nehmen Fefe seine Dietlibc, portieren die, denn die ist auf ziemlich vielen Architekturen mittlerweile getestet und wird ja auch in recht vielen Projekten eingesetzt, wird immer weiterentwickelt und ist recht performant. Momentan gibt es sogar im L4 die Möglichkeit, ist als experimentell in der Konfiguration gekennzeichnet, den gesamten Kern und alle Programme schon mit Dietlibc zu bauen. Also ich denke mal, in ein paar Monaten wird das dann Standard sein. Dann fliegt das OS-Kit weg und man hat seine Dietlibc. Ja, und seit wenigen Wochen möglich ist Qt Embedded Entwicklung. Qt wurde also portiert auf L4 und man kann seine Qt-Programme, die zum Beispiel auf Handhelds laufen oder in einem Framebuffer auf Linux, kann man 1:1 portieren. Braucht man nichts umschreiben, die laufen auch auf L4. So, jetzt geht es ein bisschen mehr in die Richtung verteilte Programmentwicklung. Das werden wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen, als wenn man ein kleines Serversystem oder allgemein verteilte Systeme entwickelt, dann hat man oft Client-Server-Kommunikationsprotokolle und die möchte man nicht mehr von Hand programmieren, dass ich sage, ich schicke ein Byte zum Server und bekomme 2 Byte zurück, sondern da gibt es sogenannte IDL-Spezifikationen, das heißt, das ist so eine Art Textdatei, da schreibe ich rein, wie das Protokoll an sich abläuft und dann habe ich einen Compiler, in dem Fall nennt er sich DICE und der baut mir im Prinzip die Quelltexte zusammen, die brauche ich dann nur noch einbinden und dann habe ich sofort die gesamte Kommunikation. Dann gibt es viele kleinere Bibliotheken, die so erstellt wurden im Laufe der Zeit und die meisten davon wurden zu L4Env, also ein L4 Environment, zusammengestellt. Das sind so kleine nützliche Bibliotheken, die man auch verwendet, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Programm startet. Da musste man bisher Folgendes machen: ein L4 Syscall absetzen mit gewissen Parametern, dann das Ergebnis erhalten, eine Zahl, die man erhalten hat, hochzählen und denselben Syscall nochmal aufrufen, dann hat man einen neuen Prozess erzeugt. Das ist natürlich sehr aufwendig, nur um einen Prozess zu erzeugen. Und was man jetzt macht, ist, man nutzt diese L4-Brett-Bibliothek und sagt, mach mir einen neuen Prozess, fertig, zack. Ja, Lothar hatten wir vorhin schon erwähnt und es gibt viele weitere, die will ich jetzt nicht alle im Detail vorstellen. Es würde zu lang werden, aber man muss nicht alles von Hand programmieren, also es gibt sehr gute Dokumentation. Fast alles mit Doxygen dokumentiert, also man kann das auch im Netz dann sich anschauen und hat dann gute Beispiele dabei. Ist nicht mehr so hart wie früher, da irgendwelche Programme zu erstellen. Die ersten Schritte, wie fange ich denn an, sowas zu entwickeln? Es gibt ein CVS, da liegen die Quellen drin. Das CVS ist an der TU Dresden, das werde ich dann bei den Links noch mitzeigen. Und da muss man zwei Module ausschicken, nämlich L4 und momentan noch OSKit. Später dann hoffentlich nicht mehr OSKit. Dann gibt man MakeMenuConfig ein. Das kommt einem, denke ich, als Linux recht bekannt vor. Das sieht dann auch so ziemlich genau aus wie die Konfiguration unter Linux. Ist ein bisschen abgespeckt. Da stehen dann so Sachen drin wie, was ist dein Compiler? Für welche API-Version möchtest du das konfigurieren? Für welchen Prozessor etc. pp. Das sind also insgesamt, würde ich denken, maximal 20 Optionen und man kann fast immer, zumindest auf x86-PCs, mit den Standardoptionen weitermachen. Also einfach abspeichern und nachher dann Make eingeben. Und wenn das System dann gebaut ist, dann geht es an den Kernel. Der wird sozusagen extra nochmal konfiguriert und das wird mit CML2 gemacht. Also ich weiß nicht, wer die Diskussion auf den Kernel-Mailinglisten mitbekommen hat. Da ist Eric Esremund mal erschienen und meinte, er hätte jetzt in Python das super tolle neue Konfigurationssystem. MakeMenuConfig wird abgeschafft, wir nutzen nur noch CML2. Linus meinte dann, ja, das nehmen wir doch nicht. Und in L4 wird es aber verwendet. Das hat den Vorteil, man muss nicht alles von Hand angeben, was dann da für Abhängigkeiten, welches Modul muss ich mit reinnehmen, wenn ich ein anderes Modul mit reinnehme, sondern das CML2, das kennt so Dependencies. Das nimmt dann, sagen wir, ich will unter Linux die Möglichkeit einstellen, CD zu brennen, dann nimmt es mir automatisch die SCSI-Module mit rein, sag ich mal. So vierer war das jetzt. Also man hat da eine recht einfache Konfiguration und hier gibt man auch an, ob der Kernel für den User Space oder für den entsprechenden Prozessor konfiguriert werden soll. Das hier ist ein Power-PC-Prozessor, da gibt es leider nur eine experimentelle Portierung. Aber wer sowas wie x86-Maschine oder AMD64 da stehen hat oder auch ARM, da läuft also L4 nativ drauf. Ja, das ist dann so ziemlich der einfachste Schritt. Man gibt Make ein und faltet die Hände und hofft, dass es durchläuft. Es dauert, ja, eine Stunde wird es schon dauern. Es sind recht viele Programme mittlerweile. Man muss dann kein Make Install eingeben, sondern das wird alles in einen lokalen Flattex-Baum, in so Unterverzeichnisse mit rein installiert. Das Einzige, was man machen muss oder machen sollte, ist dann Symlinks setzen von den vom Kernel-Verzeichnis in das Programmverzeichnis. Und das Dritte, was man noch wissen sollte, falls irgendwelche Probleme auftreten, ist das Skriptverzeichnis. Da sind überall so kleine Hilfsskripts drin, wenn man jetzt ein Programm starten will. Wir werden gleich sehen, da braucht man doch etliche Parameter dazu. Dann gibt es dann schon vorgefertigte Skripte, die ruft man einfach auf und der hat dann zum Beispiel so lustige Demo-Sequenzen schon mal zum Vorführen. Also ich denke, wer das hier so abarbeitet von oben nach unten, der wird da recht erfolgreich sein. Ja, und jetzt geht es noch darum, wie boote ich das Ganze dann. Entweder ich nehme die native Variante, zum Beispiel auf x86, dann baue ich mir einen Grub zusammen, stecke den irgendwo in den Bootsektor und gebe dem noch eine Konfigurationsdatei mit. Da stehen dann die ganzen Module drin, das werden wir dann gleich noch sehen. Man sollte allerdings den modifizierten Grub verwenden, der auf der OS-Seite direkt mit angeboten wird, also auf der Seite von L4 Linux. Da gibt es einen Download-Link, weil der Original-Grub ist leider leicht kaputt und die Grub-Maintainer, die nehmen diese Patches nicht mit rein, leider. Die sind halt immer ein bisschen langsam und deswegen einfache Programme laufen auch mit dem normalen Grub, aber es laufen dann nicht alle Programme. Also wer die volle Power nutzen möchte, der sollte den modifizierten Grub verwenden. Ja, das ist jetzt so eine Möglichkeit, wie starte ich ein einzelnes Programm. Das sieht natürlich ziemlich scary aus. Gehen wir mal durch. Das ist ein Shell-Skript, wie man in der ersten Zeile sieht. Wir starten diesen Fiasco X, geben ihm als Parameter mit die Auflösung, in dem Fall 600 mal 600 Pixel, also irgendwas Quadratisches, mal 16 Bit Farbtiefe. Dann kommen noch zwei so magische Parameter. Dann werden die Server gestartet, die wir brauchen. Das Programm will also wahrscheinlich irgendwo was hinloggen. Es will den Nameserver abfragen und es will ein bisschen Speicher verwalten. Es möchte vielleicht auch die Uhrzeit abfragen und noch einen anderen Nameserver, das ist sozusagen der neuere Nameserver, abfragen. Und es möchte mit Sockets arbeiten. Also es gibt eine, wer jetzt nicht so die Programme mit viel Aufwand portieren möchte, der kann auch Unix Sockets verwenden. Da gibt es dann so ein Local Socks Programm, was das Ganze umsetzt. Das heißt, ich schicke da meinen IPC-Request und habe als Deckel da sozusagen eine Unix-Schnittstelle drauf. Das ist interessant, das ist dann die Nutzung von L4VFS. Das heißt, ich gebe eine kleine FS-Tab mit. Die ID von dem Ganzen ist 14 und ich sage einfach, er soll ein Slash-Verzeichnis erstellen. Also einfach nur ein Hauptverzeichnis, wo nichts weiter drin liegt. Und dort wird dann ein spezielles Verzeichnis, was auf dem Linux, wo das Fiasco X drauf läuft, mit rein gemountet. Der Simple-File-Server stellt die Dateien dann zur Verfügung, die von der FS-Tab angegeben wurden. In dem Fall habe ich, man sieht, jetzt kommt ein -d, kein -l. Man gibt also einfach Datendateien auch so mit und in dem Fall würde sie dann in das Hauptverzeichnis des Dateiservers reingeladen werden. Das ist in dem Fall eine SVG-Grafik, also man kann sich schon denken, was das Programm machen wird. Und L4DopoX ist der Server, der sozusagen das Dope startet und SVG ist dann das Programm, was ich geschrieben habe, was eine SVG-Grafik darstellt. Man muss dazu sagen, na gut, wir werden Dope dann sehen, wenn man unter Dope die Fenster vergrößert, dann vergrößert sich ihr Inhalt. Das heißt, man kann das beliebig groß und klein skalieren und skalierbare Grafiken sind dann natürlich von Vorteil. Also wenn man ein Hintergrundbild hat, was automatisch mitskaliert, dann sieht das auch bei doppelter Größe noch schick aus. Ja, ich war in Brasilien eine Weile gewesen und da habe ich auch mich intensiver mit L4 beschäftigt. Und habe dann so ein paar Beispielprogramme geschrieben, die, denke ich, die L4-Möglichkeiten ganz gut zeigen. Das erste Beispiel ist magische Quadrate. Kennt das jemand von euch aus der Mathematik? Also man hat die Aufgabe, ein Quadrat, meinetwegen 3x3 oder 4x4 zu malen, mit Zahlen drin, die von 1 bis n durchlaufen. Und die Spaltensummen und Zeilensummen und auch Diagonalsummen müssen jeweils identisch sein. Also bei 3x3, das kann man sich ausrechnen. Bei 4x4 braucht ein Rechner etwas länger. Und bei 5x5, ich glaube, das ist relativ schwierig möglich zu berechnen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stromausfall kommt, schon relativ hoch. Ja, als zweites Beispiel Schach. Schach kennt, denke ich, jeder. Muss ich nicht erklären. Werde ich dann aber was zur Implementierung noch sagen. Es gibt noch weitere Programme. Als Qt-Beispielprogramm wäre Qtop zu nennen. Damit kann man sich ganz bequem die Prozesse, die in einem L4, also ich sag mal Tasks, anzeigen lassen und sieht deren Prioritäten und wie viel CPU-Last sie benötigen, wie viel Speicher sie benötigen. Ja, und wer sich so ein bisschen mit Linux-Spielen auskennt, da gibt es ein Programm, das nennt sich Schafe. Muss man so Schafe in einen Stall führen von der Weide und wenn die es nicht rechtzeitig schaffen, dann beenden sie leider. Man kann auch den Lemmings-ähnlichen Atombomben-Button drücken, sodass die Schafe dann alle explodieren. Und das ganze Ding ist in Qt geschrieben und das läuft eigentlich auch unter L4. Ich bin gerade dabei, das zu portieren. Da hat man auch ein lustiges Spielchen noch dazu. Noch ein paar Hinweise, bevor wir jetzt zu den Beispielen kommen. Wer jetzt sich damit mal beschäftigen möchte, man sollte einen eigenen Nutzer anlegen, also ein eigenes Home-Verzeichnis, weil diese Installationsroutinen etc. pp., die schreiben dann doch sonst wohl mal hin und da ist man abgesichert, wenn man dann Home-Verzeichnis hat und dem Ganzen keine weiteren Rechte gibt. Man sollte nicht vergessen, wenn man Fiasco X kompiliert, dass man die SDL-Unterstützung in der Kernel-Konfiguration einschaltet, sonst wundert man sich später, dass man grafische Programme aufrufen möchte und es kommt einfach nichts. Stattdessen steht dann da Kernel-Panic, sowas in der Art. Es gibt einen Kernel-Debugger. Dort wird man, wenn man Programme entwickelt, recht oft landen. Das ist dann so ziemlich immer die, ja, alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen zum Kernel-Debugger. Und wenn man nicht weiß, wie man dort beendet, also nicht Ctrl-C oder ähnliches, sondern man drückt das Caret-Zeichen. Es gibt das PKG-Verzeichnis unter dem S4-Baum. Dort liegen die ganzen Programme drin und wenn man jetzt nicht weiß, wie wird dies oder jenes programmiert, dann schaut man da einfach rein, hat man seine Beispiele und kann das dann sich rüber kopieren. Wenn man ein neues Verzeichnis anlegt, also ein neues Projekt, dann kopiert man das Verzeichnis einfach und das Make in dem Hauptverzeichnis bekommt das automatisch mit, da gibt es was Neues. Man muss nur in dem Make-File den Namen des Binaries ändern und eventuell noch die Startadresse. Und das war eigentlich schon alles, was man dann zu tun hat. Es gibt ein paar Debian-Pakete, die ich ab und zu mal aktualisiere. Die sind momentan gerade wieder nicht aktuell. Na doch, die sind von vor 2 Monaten. Die sind natürlich nur so zum Zeigen. Also wer jetzt damit entwickeln will, der sollte dann doch lieber das CVS verwenden und dann ab und zu CVS-Update eingeben und dann sieht dann auch, dass da recht viel entwickelt wird. Also es kommen pro Tag etliche Änderungen ins CVS. Ja, wie vorhin schon gesagt, es ist fast alles dokumentiert. Man muss es nur finden. Und auf den Betriebssystem-Lehrstuhlen sind sehr viele HTML-Dateien schon abgelegt. Man kann die aber auch mit Make-API-Docs oder so einem ähnlichen Befehl im Quelltextbaum erzeugen. Es verwendet fast alles Doxygen. So, wofür kann man denn so ein L4 eigentlich verwenden? Zum Herumspielen. Das ist natürlich das Idealste für zum Beispiel die Informatikstudenten. Die haben dann mal ein eigenes Betriebssystem, was sie malträtieren können. Da können sie mal in der Speicherverwaltung absichtlich einen Bug einbauen, ohne dass sie da durch die schwierige Speicherverwaltung von Linux steigen müssen. Forschungsfelder, das ist vermutlich das, wofür es momentan am häufigsten eingesetzt wird. Man versucht also neue Methoden der Betriebssystementwicklung da zu implementieren. Da hat man sozusagen seinen Kern, den man schon kennt. Und dann kann man auch die Seiteneffekte mit abschätzen. Es ist echtzeitfähig, man kann sehr viele Sachen optimieren. Und es läuft momentan ein spezielles Projekt an der TU Dresden, das nennt sich V-Fiasco, Verified Fiasco. Dort versuchen also die theoretischen Informatiker und auch Mathematiker mit Hilfe von einem Wust von Formeln den ganzen Kernel mathematisch zu beweisen und am Ende steht dann irgendwo als Ergebnis, da er funktioniert. Es ist nach einem halben Jahr Arbeit ein Teil der Speicherverwaltung schon bewiesen worden. Ja, Embedded-Bereich. Man kann aufgrund der Natur der Ausgabegeschichten das Ganze sehr einfach in irgendeine kleine Konsole reinnehmen, die ein LCD-Display hat und einen kleinen Prozessor. Also das ist ja ein Mikrokern, der braucht zum Beispiel nicht viel Speicher. Also nicht wie bei Linux, wo man den Kernel erst komprimieren muss und der packt sich dann aus, weil er sonst nicht in irgendwelche Bereiche reinpasst, sondern der Kern an sich ist wirklich sehr, sehr klein. Also die Quelltextgröße, wir reden hier nicht über so 5 Millionen Zeilen, die der Linux-Kernel aufweist, sondern wir reden über 20.000 Zeilen. Sehr übersichtlich. Der Sicherheitsbereich. Es gibt Projekte zum Beispiel vom Auswärtigen Amt, die, ich weiß nicht, wer gestern den Vortrag mit sich angehört hat, die verwenden das in so speziellen Appliances, um also von Land zu Land gesichert kommunizieren zu können. Das ist also auch einer der Hauptnutzungszwecke momentan. Virtualisierung. Also wer irgendwo seinen eigenen Server stehen hat, oft wird das ja mit User Mode Linux oder V-Server oder ähnlichem geteilt, so ein Server, damit man mehrere Kunden auf einem Server bekommt. Dann kann man die Kosten senken und meist brauchen die Kunden auch nicht die gesamte Performance. Mit L4 Linux kann man das im Prinzip auch mal machen. Man hat einen kleinen Mikrokern, irgendeine Kontrollkonsole und die anderen Prozesse sind alles L4 Linux, die darauf laufen. Und jedes L4 Linux hat dann halt ein Apache drin und ein Mail-Server. So, Live-Demonstrationen, damit ihr auch seht, wie sieht das Ganze aus. Ja, wenn das ein x86er wäre, dann würde ich das jetzt live nativ zeigen mit der vollen Power. Da es ein Power-PC ist, ist es aber trotzdem möglich, das vorzuführen, indem man entweder einen Cross-Compiler einsetzt und das Ganze auf einem Power-PC für x86 kompiliert oder man nimmt einen x86er, baut sich ein ISO zusammen, schiebt das hier rüber und führt das mit QEMU aus. Wer kennt QEMU nicht? Okay, es ist ein Emulator, damit kann man also Betriebssysteme ähnlich wie VMware oder dergleichen in einem Fenster starten und muss dazu nicht das Ding als Host-Betriebssystem installiert haben. Ja, die erste Demo, da nehme ich mal das kleinste Programm, was es gibt, das ist Hello World, das werde ich dann auch noch im Quelltext zeigen. daran kann man erstmal ziemlich gut feststellen, der Kern ist ordentlich konfiguriert worden und kompiliert worden. Wer jetzt also anfängt mit der Entwicklung, der sollte nicht gleich die tollsten grafischen Geschichten starten, sondern fängt am besten mal mit so einem kleinen Hello World Programm an. So, das ist jetzt unser Grub, der jetzt hier im QEMU gestartet wurde. Man sieht, er lädt seine Module. Jetzt kommt der Resource Manager. Jetzt kommt die Phase 2 des Resource Managers. Man kann oben noch so ein paar Debug-Zeilen lesen, jetzt sind sie weg und jetzt läuft schon das Hello World. Also was man hier an fünfter Position sieht, das ist sozusagen das Programm, das heißt 1 bis 4 oder 0 bis 4 sind die Kernprozesse gewesen. Und das Hello World Programm ist das einzige, was jetzt geladen wurde und es läuft und es zeigt im Prinzip nur die ganze Zeit seine eigene Thread-ID an. Es ist also Task 5, Thread 0. Das ist immer so angegeben. Weiter geht es mit dem Schachspiel, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist in Dope eingebunden. Und das braucht ein bisschen länger zum Starten. Da kann ich derzeit schon mal ein bisschen was über Dope erzählen. Chartres nennt sich das Schachspiel. Und unter Dope hat jede Anwendung, wenn sie es möchte, mehrere Ausgabeinterfaces, also mehrere Fenster, in der sie sich darstellt. Das heißt, die Anwendung selbst schreibt auf einen Speicher, der nicht angezeigt wird. Und der wird dann einfach in den entsprechenden Bildbereich reingemappt. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, die Grafik. Also QEMU emuliert hier eine Cirrus Logic Grafikkarte von 1992 oder so. Und deswegen sieht das so aus wie, ja, wer damals so einen Rechner hatte, der kennt diese Bildschirmfehler. Das ist alles haargetreu emuliert. Es ist im Original nicht so langsam. Und auf der linken Seite sieht man die Balken, die die Auslastung des Betriebssystems anzeigen. Je nachdem, ob das Betriebssystem zum Beispiel Echtzeitressourcen braucht und die können nicht erfüllt werden, werden dann Warnbalken eingeblendet. Aber wie man sieht, momentan ist ja nicht allzu viel los. Ich kann das also mal versuchen zu verschieben. Ja, es arbeitet ein bisschen mehr. Wenn ich es loslasse, dann geht das wieder zurück. So, das Schachprogramm ist momentan noch als ein Prozess nur implementiert. Man sieht da unten so ein bisschen die KI-Züge. Also wer sich ein bisschen mit Schach auskennt, 2008 ist die Schacholympiade in Dresden und bis dahin sollte das doch, denke ich, recht weit entwickelt sein, sodass auch mal Garry Kasparov sich daran setzt und die ganze Sache durchspielt. Hoffentlich auch verliert. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Dollar IBM in ihren Deep Blue gesteckt haben, aber es war doch eine recht große Summe. Ja, und wie man sowas dann implementieren würde, das Schachprogramm idealerweise, man hat das Frontend, sozusagen die Anzeige, und man hat die einzelnen Berechnungsprozesse, die zum Beispiel für jede Figur die optimale Zugchance berechnen, und diese Programme kommunizieren per IPC. Und das hat den Vorteil, das kann man auch rechnerübergreifend machen. Also wer Administrator hier im Rechenzentrum der Uni ist, der hijackt dann mal am Wochenende sämtliche Rechner und lässt auf jedem so einen Prozess laufen und hat dann entsprechend so ein Cluster, was er dann einsetzen kann, um etwas schneller die oder mit etwas größerer Zugtiefe hier zu rechnen. Ja, jetzt will ich das noch zeigen mit dem Vergrößern der Fenster, was ich vorhin angesprochen habe. Da sieht man also, das wird dann sehr pixelig und als Vektorgrafik könnte man das richtig schön optimal hier darstellen. Es ist momentan noch ein bisschen sehr spartanisch, das Desktop-Environment, also die Freunde von einfachen, simplen Window-Managern, die werden sich natürlich dran freuen. Aber wer jetzt so sein KDE oder GNOME schätzen geliebt hat, für den ist das natürlich nichts. Aber es wird noch entwickelt. So, und als drittes mal ein Programm, was tatsächlich verteilt schon arbeitet. Wie vorhin dargestellt, schon die mathematische Aufgabe, die wir durchzuführen haben. Und das Ganze jetzt mal live und in Farbe. Er lädt also recht viele Module, wie man gesehen hat. Und leider schaltet der QEMU dann sofort nicht erst, wenn der grafische Modus beantragt wird, sondern gleich zu Beginn in den grafischen Modus, sodass man die Ausgabe der Konsole maximal noch über eine Umleitung in irgendeine Datei reinleiten könnte. Die übliche Wartezeit. Also es ist sehr empfehlenswert, wirklich das auf dem Prozessor zu nutzen, der direkt unterstützt wird. Dann hat man diese Wartezeit nicht, dann sieht man das noch nicht mal hier, diesen weißen Bildschirm. Das mache ich gleich mal größer. Das ist so eine Berechnung. Der Server gibt also dem Client jeweils ein Feld an, was er berechnen soll. Und der Client holt sich sozusagen die Informationen ab, rechnet das im Hintergrund, das sind die gelben Informationen, und sobald das wieder an den Server zurückgibt, erhält der Server eine gewisse Anzahl von Ergebnissen. Dann das Ganze wird rot dargestellt und die Linie, die darüber mitläuft, das sind also die Ergebnisse. Wie man sieht, hat er jetzt eins gefunden, jetzt hat er noch eins gefunden. Das ist übrigens für den Fall 3x3, also 4x4, das wäre links nicht so schnell, dann wäre jetzt nicht mal am Anfang. Ich denke, wir müssen es nie bis durchlaufen lassen, aber man sieht im Prinzip, wie man so ein verteiltes Programm schreiben würde. Ich habe auch die Quelltexte dann noch zum Zeigen. Und es ist im Prinzip einfach nur ein Hin- und Hergesende von IPC-Nachrichten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nutzt sogenannten Short IPC oder effizienten IPC. Da wird direkt in die Register vor dem Kontextwechsel eine Nachricht reingeschrieben. Da hat man natürlich den Nachteil, es können maximal 32 Bit übermittelt werden. Der Vorteil ist, es muss nirgendwo zusätzlich noch die Nachricht abgespeichert werden, in der Queue, in irgendeinem Shared Memory Feld oder ähnlichem. Wenn man jetzt größere Nachrichten hat, dann kann man das zum Beispiel über Flex Pages machen. Das heißt, ich kann ganze Speicherseiten einem anderen Prozess zur Verfügung stellen und sagen, ich darf darauf schreiben und der andere Prozess darf davon nur lesen. Aber für so kleine Nachrichten, solange es nicht allzu viele IPC-Nachrichten wären, würde ich immer dazu raten, diese Register zu nutzen. Das sind also zwei D-Words. So, hier sind nochmal einmal die URLs, also wer sich dafür interessiert, wer das mit auftipseln möchte oder aufschreiben möchte. Und nachher werde ich gleich noch ein bisschen was zum Quelltext zeigen. Das sind erstmal zwischendurch schon Fragen. Gut, dann gehe ich zu den Quelltexten über. Das ist das Hello World Programm. Es werden, das ist in C programmiert und es werden einfach drei L4-Header eingebunden, nämlich Typesar, da stehen so gewisse Grundtypen drin, die sollte man fast immer einbinden. Dann Syscallsar, es gibt genau 7 Systemaufrufe in L4, nicht mehr. Das ist also ein sehr spartanischer Mikrokern, er kommt aber damit hin. Und es wird noch die IPC-Schnittstelle eingebunden, die man braucht, um zu kommunizieren und auch braucht, um seine eigene Prozessinformation zu erhalten. Man hat hier den Datentyp L4 Thread ID. Da steht also drin, wer bin ich im Prinzip. Und diese Informationen möchte ich noch irgendwo herholen. Dafür gibt es diesen lustigen Systemaufruf. Damit kann ich also erfahren, wer bin ich denn eigentlich, welche Task ID habe ich, welche Thread ID habe ich. Und was wir vorhin gesehen haben, er zeigt einfach in einer Endlosschleife diesen Text an und wartet dann noch ein bisschen, und das Warten ist eben nicht als Sleep implementiert, sondern er wartet einfach darauf, keine Nachricht zu empfangen und hat das mit einem gewissen Timeout belegt und damit spart man sich einen Systemaufruf. Man muss also nicht Sleep implementieren, sondern man hat einfach einen IPC-Call gemacht und er kehrt dann circa 0,5 Sekunden zurück mit der Nachricht, es gibt keine IPC-Nachrichten. Das hat irgendein schlauer Mensch ausgerechnet. Also die 122 und die 9 da unten, das ist Exponent und Mantisse. Und da du Mathe-Student bist, darfst du das jetzt gern hochrechnen. Also es ist sicherlich auch betriebssystemabhängig. Aber es gibt da auch Bibliotheken, die das Ganze jetzt preppen und dann ordentlich darstellen. Ja, jetzt zeige ich nochmal kurz die Kernel-Konfiguration. Es hat wie Linux den ähnlichen Zweck, wie man rechts oben sehen kann, dass irgendwann die Welt erobert werden soll. Hier hat man die Möglichkeit, das Betriebssystem einzustellen. Also entweder ich möchte eine IA32-Plattform oder ich möchte es im Nutzermodus oder auf Intel Strong Arm oder auf Xscale-Prozessor ablaufen lassen. Die CPU-Familie hängt dann natürlich von der oberen Entscheidung ab. Und das ist dann die Prozessoroptimierung, die ich noch durchführen kann. Also 586 ist immer was, was man sicher nehmen kann, aber auch die anderen Möglichkeiten kann man im Prinzip nutzen. Man kann dann noch die Version des Kernels einstellen. Also wie gesagt, V2 ist die aktuell stabile Version. X0 ist die experimentelle, die einmal zu V4 kommen soll. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier L4 einstellt. V4 einstellt, ich habe es noch nicht gemacht. Nein, lieber doch nicht. Dann gibt es Erweiterungen der entsprechenden Schnittstellen, die halt kernelspezifisch sind. Also wie gesagt, es gibt auch an der TU Karlsruhe, an der Uni Karlsruhe noch eine Implementierung und die hat dann eben andere Erweiterungen. Die muss man aber nicht nutzen. Das ist mehr so Forschungsthema. Man kann verschiedene Scheduling-Algorithmen hier einstellen. Und es gibt noch weitere Optionen. Debugging-Option, ja. Wer den Kernel-Compiler, den Kernel-Debugger zum Beispiel nicht haben möchte, der nimmt den hier einfach raus. Man sollte es aber nicht tun, weil dann stürzt der Kernel immer ab und man weiß nicht, was jetzt nun passiert. Und man kann hier auch GDB Debugging-Profile einstellen und alles. Also man kann da mit seinen ganzen Tools, die man von Linux oder BSD kennen und lieben gelernt hat, weiterarbeiten. Okay. Und hier baut man noch, hier stellt man noch seinen Prozessor ein und ob der Bildprozess die ganzen Compiler-Meldungen ausspucken soll oder ob er einfach nur sagen soll, das Modul, das Modul, das Modul, fertig. Dann hat man nicht die ganze Konsole voll Meldungen, die man überhaupt nicht interpretieren kann. Okay, ich habe hier abgebrochen mit der Kernel-Konfiguration. Ich denke auch, ich werde den Vortrag so langsam zu Ende gehen lassen. Möchte jemand noch ein spezielles Programm sehen im Quelltext oder noch Fragen? Ja. Ja, also wie gesagt, in den Linux, das wurden Tests gemacht, die gibt es auch, kann man sich grafisch runterladen und auch nachvollziehen. Die Parameter sind angegeben, das liegt so im Bereich 5%. Und wenn man jetzt selbst Programme laufen lässt, dann kommt es hauptsächlich auf die sogenannte IPC-Roundtrip-Zeit an. Also das Programm, wie schnell es auf dem Prozessor ausgeführt wird, ist ja kein Unterschied zwischen dem Betriebssystem, sondern der Unterschied liegt eben darin, wie effizient kann ich dann kommunizieren. Und wenn ich zum Beispiel einen Festplattentreiber schreibe, das wird in dem Fall von Fiasco, werden die ganzen Interrupts auf IPC-Nachrichten abgebildet, sodass ich nicht mit Interrupts hantieren muss, sondern ich habe einfach die IPC-Nachrichten. Und dort muss man halt an der Stelle schauen, dass diese möglichst schnell von einem Prozess zum anderen oder von einem Tag zum anderen übertragen werden können. Und dafür gibt es eben die Möglichkeit, Local IPC einzuschalten oder wie gesagt, vorhin mit der optimierten Variante einfach nur 4 Bytes zu übertragen. Aber weitere Messwerte kenne ich da jetzt auch nicht. Da müsste man wahrscheinlich wirklich mal ein Programm auf beiden so ablaufen lassen, dass man auch keine Nebeneinflüsse da irgendwo störend hat. Das ist nur der Mikrokern. Das ist nur der Mikrokern. Alles geht durch den Kern. Die laufen im User-Mode parallel zu den anderen. Also es sind ganz normale, selbst ein Festplattentreiber oder ein SCSI-Treiber ist eine ganz normale Anwendung, die ich eben killen kann. Kill all, -9, zack, ist er weg und dann kann ich die wieder neu starten und dann habe ich wieder meinen Treiber. Das ist ein bisschen Magie. Es gibt so, wie gesagt, die Interrupts werden direkt auf IPCs abgebildet. Es gibt dann noch so Sachen wie DMA, was abgebildet wird. Ansonsten hat der Kernel da so seine Startup-Informationen drin. Also zum Beispiel am Beispiel der Grafikhardware kann man das schön gut erklären. Das ist, wird nach WESA-Standard angesprochen. Und da hat der Kernel so eine Infopage und da steht sozusagen drin, die und die Grafikkarte habe ich, das und das kann ich anbieten. Und das können die Prozesse das entsprechend rauslesen. Ja. Also Fiasco ist auch in C++ implementiert, muss man dazu sagen. Ja. Also auch IBM hat da Milliarden investiert in ein Betriebssystem, was nie auf den Markt gekommen ist. Die haben also sich mal gedacht, wir vereinigen die besten Betriebssysteme, holen die alle irgendwie zusammen, vermischen die und booten das, mal sehen, was da so rauskommt. Ein Vorteil, der Mikrokern hat, ist, er ist sehr übersichtlich, das heißt, man verzettelt sich nicht. Und ich denke, bei den größeren Projekten, da hat man so viele Nebeneinflüsse zu beachten, die stören dann einfach bei der Entwicklung. Die führen dann zu solchen Ergebnissen, dass man zwar punktuell vielleicht Verbesserungen hat, aber als Gesamtsystem hat man selbst nach der ganzen Entwicklungsarbeit nichts Besseres als vorher. Okay, dann vielen Dank.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.